ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Heute schon an morgen denken, so könnte das Motto für diese Podcast-Folge lauten. Alles Möhre oder was bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Und heute kümmern wir uns schon mal um den Anfang des kommenden Jahres, also Januar, Februar, eher wahrscheinlich März und April, ist noch ein Weilchen hin, aber damit wir es dann schön haben, dafür müssen wir uns jetzt schon mal kümmern. Und es geht nicht nur um uns, sondern es geht natürlich auch um die Insekten, die dann schon unterwegs sind.
Genau, die wollen ja auch etwas zu futtern haben und deshalb sind sie halt auf die früh blühenden Pflanzen angewiesen. Und das sind natürlich vor allen Dingen die Zwiebelpflanzen, die dann aus dem Boden schon rauskommen. Bevor wir jetzt aber so richtig loslegen, stellen wir uns erstmal kurz vor. Es gibt ja immer noch, wahrscheinlich noch ein paar, die uns noch nicht kennen. Du bist
Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und ich bin Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR. Ja, und wie ich schon angedeutet habe, Insekten sind dann im nächsten Jahr ganz früh unterwegs. Die Mutterhummeln zum Beispiel und die ersten Wildbienen, die schwirren dann je nach Witterung eventuell schon ja Ende Januar, Anfang Februar umher. Unsere Gartenexpertin und Diplombiologin ist auch wieder bei uns, Claudia Heger. Du hast gerade schon so ein bisschen zu mir rübergeblickt. Ist das so richtig mit den Flugzeitpunkten?
Ja, das kann schon passieren. Also die Hummelkönigin, die sind schon recht früh im Jahr unterwegs, sowie die ersten warmen Tage kommen. Und dann brauchen die natürlich was zu futtern.
Und das sind eben dann die Zwiebelpflanzen, die wir jetzt schon zu diesem Zeitpunkt in die Erde bringen können. Und darum soll es heute gehen. Was sind das alles für Zwiebelpflanzen? Welche sind besonders schön? Und natürlich auch, worauf muss man achten? Denn wir haben natürlich wieder ein paar Kniffe, Tipps und Tricks für euch.
Genau, eigentlich hört es sich ja wahrscheinlich ganz einfach an. Zwiebel in die Hand nehmen, kleine Schaufel, Löchlein buddeln und dann die Zwiebel da rein. Aber da kann man auch ein bisschen was falsch machen. Fangen wir doch mal damit an, Claudia. So eine Zwiebel, du hast ja auch ein paar Tüten hier schon liegen. So tolle Tulpenzwiebeln zum Beispiel. Man hört es, glaube ich, hier, ja, rascheln hört man es schon. Und wenn man sich die Zwiebel anguckt, die ist ja nicht rund. Die ist ja so ein bisschen oval. Wie rum kommt so eine Zwiebel eigentlich korrekt in den Boden? Jetzt nimmt Claudia erstmal die Tüte runter. Und reißt sie auf. Na, jetzt ist die Tüte offen. So.
Das ist also eine typische Zwiebel. Auf der einen Seite hat sie ein Hinterteil, das ist stumpf, und auf der anderen Seite eine Spitze. Da ist im Prinzip die Seite, die nach oben kommt, ne, wo dann nachher die kleine Tulpe, die im Prinzip in der Zwiebel schon vorhanden ist, dann im Frühjahr rauswächst.
Du hast ja auch einen schönen Garten, da gehen wir nachher auch noch raus und buddeln auch richtig drin rum und bringen da auch ein paar Zwiebeln in den Boden. Wie viele Blumenzwiebeln hast du denn in deinem Garten? Weißt du das überhaupt?
Oh nein. Also ich bin ja schon ein paar Jahre hier. 2015 sind wir hierher gezogen. Da habe ich die ersten Blumenzwiebeln gesetzt. Da haben sich natürlich einige auch schon von selber vermehrt. Also es sind Hunderte. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich habe das vergessen am Beginn zu sagen. Wir sind heute nicht an unseren Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände, sondern bei Claudia Heger in der Nähe von Peine. Und im Moment sitzen wir hier noch im warmen Wohnzimmer, denn draußen, oh, wir hatten glaube ich 1 Grad heute Morgen. Also es wird schon knackig kalt über Nacht, aber nachher gehen wir noch raus. Also wir sind nicht an unseren Gemüsebeeten, sondern wir sind hier bei Claudia und da geht's dann gleich rund draußen.
Aber wo du unsere Gemüsebeete erwähnst, vielleicht können wir da auch ein paar Zwiebeln reinpflanzen. Dann müssen wir mal überlegen, wie tief wir die buddeln und was dann im nächsten Jahr damit passiert, oder Claudia? Ist das keine gute Idee?
Doch, es gibt zum Beispiel Zwiebelpflanzen, die kann man auch essen. Den Goldlauch zum Beispiel, Allium moli, der blüht so gelblich, hat so gelbe Blütendollen, wird nicht sehr hoch, so 20 Zentimeter. Den kann man in einer Reihe ins Gemüsebeet pflanzen und man kann die Zwiebeln nachher auch essen. Die schmecken so knoblauchartig.
Ja, dann gehen wir die nächste Woche mal ran an die Zwiebeln.
Ja, ist das schon mal eine ganz gute Idee. Und ansonsten sieht es dann nächstes Jahr schon ein bisschen schöner aus und nicht ganz so trostlos, wenn wir dann wieder anfangen, wenn da schon was blüht.
Claudia, wenn ich als Laie losgehe und will Blumenzwiebeln kaufen, gibt es da irgendwie so ein Qualitätsmerkmal, woran ich erkenne, dass die Zwiebel noch taufrisch ist oder gesund und munter?
Also wenn man die Zwiebel in die Hand nimmt und drückt, dann muss sie noch fest sein. Entweder sie ist ganz vertrocknet, dann gibt sie komplett nach, dann ist das Innere im Prinzip schon trocken, da wächst dann nichts mehr. Also sie muss wirklich noch richtig fest sein, wenn man die anfasst, nicht nachgeben. Wenn sie leicht nachgibt, geht das noch bei manchen Laucharten oder so, da die geben leicht nach, aber wenn es dann mehr ist, nicht mehr nehmen. Also die wachsen dann auch nicht mehr so gut durch, die sind teilweise dann auch nicht mehr fähig auszutreiben.
Gut, also bevor wir jetzt richtig praktisch werden, dann lass doch mal kurz auf die Arten und Sorten gucken, was fängt denn so als allererstes an zu blühen? Worauf können wir uns freuen?
Das allererstes ist der Winterling. Der kommt also schon, wenn es richtig gut läuft und wir so warme Tage haben, schon im Februar. Und was dann als nächstes kommt, ist das Schneeglöckchen.
Aber lass uns noch mal kurz beim Winterling bleiben. Den habe ich auch bei mir im Garten. Das sind so, sage ich immer, so kleine Sonnen, die uns dann so aus dem Boden entgegenleuchten, wenn der rauskommt. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Ich freue mich auch, weil er zeigt dann wirklich die warme Jahreszeit dann wieder an. Also dann wird es endlich Frühling, wenn der erscheint. Er leuchtet ja auch weithin, wenn er irgendwo aus dem Laub rauskommt oder so. Diese gelben Blüten, die sind ja sehr auffällig.
Gibt es da besondere Sorten, die du empfehlen könntest? Oder ist so ein Winterling so interessant und für die Insekten glückbringend wie jeder andere?
Also der ganz normale Winterling, der hier also im Prinzip schon eingebürgert ist, das ist der Erantes hiemalis, der normale Winterling. Es gibt auch verschiedene andere Arten, die auch angeboten werden, aber die sind nicht so häufig. Also der ganz normale ist eigentlich der, der am besten hier mit allem klarkommt.
Dann hattest du ja schon die Schneeglöckchen angesprochen und nochmal ein kurzer Exkurs. Wir haben dieses Jahr ja im Winter schon eine ganz ausgiebige Folge über Schneeglöckchen gemacht. Schneeglöckchen, die ersten Boten des Frühlings, und der Experte war damals ein absoluter Schneeglöckchen-Liebhaber, nämlich Clemens Heidger. Und wenn ihr noch ganz viel über die unterschiedlichsten Sorten und wo die überhaupt herkommen und alles drumherum wissen wollt, dann hört euch gerne diese Folge nochmal an. Findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber auch wir wollen jetzt nochmal kurz über Schneeglöckchen sprechen. Warum sind die auch so besonders und wichtig?
Also es gibt drei Arten, die hier gepflanzt werden können, die es auch im Angebot gibt. Das ist einmal das ganz normale Schneeglöckchen, Galanthus nivalis, ne, da ist der Name ja schon drin, nivalis Winter. Ne. Dann gibt es das Voronov-Schneeglöckchen, das ist Galanthus voronovii, und das dritte, das Elvesii, genau, Galanthus elvesii. Die kommen alle so aus dem nahöstlichen Raum, ne? Also so Persien, heute Iran, Irak, da so die Ecke Türkei, ne? Da kommen die her. Und die beiden letztgenannten Arten, die haben etwas breitere Blätter und die blühen etwas früher als das, was hier im Prinzip schon eingebürgert ist, das ganz normale Schneeglöckchen.
Und wenn ihr immer noch denkt, ein Schneeglöckchen sieht aus wie das andere, dann geht doch mal dahin, wo Schneeglöckchen wachsen, und guckt mal die Blüten an, oder du hast es ja auch schon gesagt, so die Laubblätter. Es sind tatsächlich ganz tolle Unterschiede da feststellbar. Und damals, als wir mit dem Clemens da durch den Stadtpark von Hannover gewandert sind, da waren wir echt baff erstaunt, was der uns da alles gezeigt hat.
Genau, weil auf den ersten Blick denkt man, ach, das sind ja alle Schneeglöckchen, und wenn man genau hinguckt, dann sieht man hier noch so einen grünen Punkt und da ist was Gelbes und da sind die Blüten ein bisschen anders und da die Blätter. Also es ist ganz faszinierend. Ich war danach völlig angefixt von Schneeglöckchen und habe die mit ganz anderen Augen gesehen. Das Thema klingt spießig, aber ist es überhaupt nicht, wirklich.
Nee, gar nicht. Also es gibt ja in England Pflanzenbörsen, da werden Schneeglöckchen ja bis zu 100 Euro teurer gehandelt.
Nicht nur da, auch hier. Es gibt hier im Nettetal die sogenannten Schneeglöckchentage im Frühjahr. Die sind meistens so zur Schneeglöckchenblüte, und dann kann man da hinfahren und kann sich das mal angucken. Da gibt es also Schneeglöckchenverrückte in Massen, und die bieten da natürlich auch ihre Schneeglöckchen an. Also es gibt im Netz, wenn man mal so ein bisschen bei speziellen Versandhandeln guckt, gibt es Schneeglöckchen, da kostet eine einzige Zwiebel 50 Euro. Das sind aber Sorten, das sind keine Arten. Also die drei Arten, die ich hier genannt habe, das sind die gängigen Arten. Und diese Sorten, das können teilweise sogar Hybride zwischen diesen drei Arten sein, ne? Also die sind dann nicht mehr reinrassig. Aber wie gesagt, da gibt es so viele Sorten. Also neueste Schätzung oder was ich so weiß, sind ungefähr 50 verschiedene Schneeglöckchen-Sorten.
50 Euro für eine Zwiebel, Martina? Wie viel würdest du da dir zulegen für deinen Balkonkasten oder was für die Terrasse?
Das habe ich gerade versucht zu überlegen. Wenn man dann eine kauft und die wird nichts, ist es ja richtig unglücklich. Dann vielleicht doch zwei, aber 100 Euro für zwei Zwiebeln, oh, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich dann doch eher irgendwo hingehen und so eine Tüte kaufen, wo ein paar mehr drin sind. Aber du hast es ja gerade gesagt, Balkonkasten. Muss ich die in den Garten pflanzen? Und das wollen wir für die anderen Zwiebelpflanzen natürlich auch noch wissen. Muss ich die in den Garten pflanzen? Oder kann ich die auch in einen tiefen Topf auf dem Balkon stellen? Oder kann ich sie sogar erst draußen auf dem Balkon stellen, damit die einmal Frost kriegen? Brauchen die ja. Oder Kälte müssen sie abbekommen. Und kann ich sie dann im Frühling im Topf vielleicht sogar reinholen, damit sie dann drin anfangen auszutreiben und zu blühen? Geht das?
Man kann die vorziehen. Also sie brauchen auf jeden Fall den Kälteschock über Winter, sonst treiben sie gar nicht erst aus. Also sie müssen einmal wirklich mehrere Tage Frost haben. Man kann die jetzt praktisch in Kübel pflanzen und die Kübel dann erstmal beiseite stellen. Wenn es nicht zu kalt wird, kann man sie oben über Erde stehen lassen. Wenn es kälter wird, also über minus 10 Grad, dann sollte man sie in die Erde vorher in die Erde einsenken oder dann Frostschutz drumherum machen, ne, dass sie ja nicht austrocknen können.
Claudia, wann legen die Schneeglöckchen denn überhaupt los? Also wann können sich die Wildbienen darauf freuen, dass sie auch ein Schneeglöckchen ansteuern können?
Schneeglöckchen ist ja eine Zeigerpflanze für den Vorfrühling. Und das geht so, je nachdem, wie die Wetterlage ist. Also wenn wir schon sehr warme Tage im Februar haben, dann können die schon Ende Februar rausspitzen aus der Erde. Manchmal kommen die sogar durch den Schnee durch. Schneeglöckchen sind dazu also wirklich in der Lage. Es gibt auch einige andere Pflanzen, auch der Winterling kann das. Und dann kommt es drauf an, wie dann die Witterung weiterläuft. Ne, wenn es wieder kälter wird, dann dauert es wieder ein bisschen länger. Dann kommen die vielleicht so Mitte März. Aber spätestens dann sind sie eigentlich draußen.
Und wenn ihr euch vielleicht auch mal so eine Schneeglöckchen-Zwiebel kauft für 50 Euro oder preiswertere und pflanzt die ein und ein paar Jahre später wachsen ganz woanders plötzlich bei euch im Garten Schneeglöckchen, dann liegt das eventuell auch an kleinen Gartenhelfern, nämlich an den Ameisen. Claudia, was haben Ameisen mit der Vermehrung und Verbreitung von Schneeglöckchen zu tun?
Ja, die verbreiten den Samen und zwar ist der Samen fetthaltig und Ameisen sehen das dann als Futter an. Und knabbern im Prinzip das Fett dann weg und lassen dann die Samen irgendwo in den Gängen, in den Ameisengängen, wo es warm ist, liegen. Und da kann es durchaus sein, dass das mal aus 20 Zentimeter Tiefe so ein Schneeglöckchen hochkommt. Der Winterling macht es auch. Also alle kleinen Zwiebelpflanzen, die Samen ausbilden, werden im Prinzip von den Ameisen ausgebreitet. Also das kann man auch, wenn man die jetzt im Tuff haben will und möchte die nicht durcheinander haben, das kann man nicht verhindern, weil die Ameisen sorgen dafür. Aber ich finde das sehr schön, wenn man so einen Aspekt hat, eine Frühlingsblumenwiese, wo wirklich alles bunt durcheinander, also dicht an dicht steht, das ist so toll, das sieht man so selten. Also ich würde mich drüber freuen, wenn das nach und nach, also das dauert ein paar Jahre, wenn das nach und nach dann entsteht.
Gucken wir doch mal auf was ganz Klassisches, die Tulpen. Kann ich da auch einfach losziehen und die schönsten tief dunkelroten Tulpen kaufen oder gibt es da etwas, was du empfehlen würdest, worauf man achten sollte?
Erstmal muss man wissen, dass Tulpen sehr gerne von Wühlmäusen gefressen werden und wenn die Wühlmäuse im Winter nichts zu futtern kriegen, dann gehen sie gerne an die Tulpen ran. Deswegen setze ich Tulpen immer in Container.
Also Container heißt jetzt, das sind so leere Plastikeimer, sag ich mal, die Abzugslöcher ringsrum haben.
Pflanzcontainer, ne? Sagt die Gärtnereien, sagen da auch Container dazu. Also das sind so große Töpfe, die sollten schon so 5 bis 10, je nachdem wie groß die Pflanze ist, aber bei Tulpen sollten sie schon 10 Liter fassen. Die müssen ja ein bisschen auseinander. Ich lasse die Tulpen auch immer auf den Tuff. Man kann die auch einzeln setzen, aber dann laufen sie Gefahr, dass sie dann von den Wühlmäusen gefressen werden, wenn sie so offen in der Landschaft stehen. Also da gehen die Wühlmäuse über Winter mal ganz gerne dran. Die sind nicht überall, man kann Glück haben, aber ich habe es schon erlebt, dass ich 10 eingepflanzt habe und im nächsten Jahr kam nichts, weil die Wühlmäuse die ganzen Tulpen weggefressen hatten. Das ist das eine. Dann muss man wissen, es gibt 2 verschiedene Wuchsformen von Tulpen oder Blütezeiten. Und zwar die ursprünglichen Tulpen, die blühen relativ früh. Die werden auch botanische Tulpen genannt, weil die sehr früh blühen. Und die kommen im Prinzip auch jedes Jahr so, wie ich sie gekauft habe, wie sie hier auf diesem schönen Etikett stehen. So kommen die jedes Jahr wieder. Die vermehren sich unter anderem auch nach einer gewissen Zeit. Weil bei der Tulpe ist das so, die Tulpe blüht einmal, zumindest die Wildtulpe, sie blüht einmal und dann bildet sie Tochterzwiebeln. Und die Mutterzwiebel geht ein und die Tochterzwiebeln blühen weiter. Und so geht das immer weiter. Und dadurch vermehren die sich auch. Das funktioniert mit allen Blumenzwiebeln so. Auch mit den kleinen, hier mit den Schneeglöckchen und auch die Winterlinge. Die vermehren sich auch vegetativ, also nicht nur über Samen. Und diese Tulpen, das sind botanische Tulpen, Kaufmanniana-Tulpen sagt man dazu, Greig-Tulpen. Also die 2 auf jeden Fall, das sind die, die im Handel angeboten werden. Steht eigentlich auch immer hinten drauf, welche das ist oder manchmal auch vorne. Und das sind frühe Tulpen. Die kriegen nicht so lange Stiele, Die sind für die Vase nicht so gut, aber so früh wie die blühen, ist mit der Vase sowieso nicht, weil dann ist es drin viel zu warm. Ne? Also die würden dann umklappen. Bei den anderen Tulpen, den Hochzuchttulpen, ist das anders.
Ich habe gerade so einen Aha-Moment. Ich liebe Tulpen. Ich weiß, es ist jetzt auch ökologisch und überhaupt nicht so richtig gut, wenn man ständig im noch Winter vielleicht sich Tulpen ins Haus holt. Ne, die sind dann irgendwo auch angebaut. Ich gelobe Besserung, aber ich hatte schon öfter Tulpen, die dann in der Vase einfach umgefallen sind, relativ sofort. Und das war wahrscheinlich der Grund, ne? Das waren dann einfach Tulpen, die wirklich nicht dafür gemacht waren, dass sie es drinnen aushalten. Die haben ganz zauberhaft noch geblüht, aber sind sofort in der Vase umgefallen. Ich werde es nicht mehr machen.
Doch, sagt Claudia, jetzt kommt die Erläuterung.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, also ich hole mir auch im Frühjahr vom Wochenmarkt Tulpen. Das sind allerdings Tulpensträuße, also im Strauß für die Vase. Die werden im Prinzip hier im Gewächshaus angezogen, ne? Und es gibt auch welche, da steht extra drauf aus heimischer, also das ist hier bei uns in der Nähe ein Betrieb, der also die auch hier anzieht. Der einzige Nachteil ist, sie werden vorgezogen und brauchen dann natürlich Wärme und das kostet Energie. Aber ich habe ganz gerne schon mal im Frühling so einen schönen Tulpenstrauß stehen. Bei Tulpen ist das so, die werden normalerweise angeboten, da haben die fast noch keine Farbe. Also zumindest wenn die gut sind auf dem Wochenmarkt, also gute Qualität, dann sieht man gerade so einen Anflug von Farbe. Und wenn man die dann ins Warme holt, dann schneide ich die erstmal frisch an, dann kommen die in frisches Wasser und dann stelle ich die erstmal mal ein bisschen kühler, damit die sich so ein bisschen an die Wärme gewöhnen können. Und dann ist es bei Tulpen so, wenn man die hinstellt, die fangen in der Vase an zu wachsen. Das machen die unweigerlich. Und dann gehen sie irgendwann hoch und wenn der Stiel dann zu lang wird, dann fallen sie praktisch so nach unten weg. Da gibt's einen kleinen Trick. Ich hole mir dann aus dem Garten Forsythienstrauch oder irgendwas Festes, was ich dann mit dazwischen stecke und dann können die nicht nach unten umfallen. Sie werden länger, man kann sie auch einkürzen jedes Mal, das macht aber Arbeit, ne? Und ich stecke dann im Prinzip noch Zweige dazwischen und die halten die Tulpen dann gerade und dann kann so ein Tulpenstrauß eine gute Woche halten.
Also Martina, wenn du dir demnächst wieder Tulpen kaufst, dann im nächsten Frühjahr, sag mir Bescheid, ich bringe dir so einen Zweig von der Forsythia mit.
Das ist ein Deal und darauf achten, dass sie dann aus dem heimischen Anbau kommen. Und da fällt mir ein, Ralf, du wolltest eigentlich auch aus diesen Physalis, aus diesen Lampionpflanzen, wolltest du uns eigentlich auch eine Lichterkette basteln. Was ist denn daraus geworden?
Ja, das ist noch auf der Liste und ich muss mal gucken, wann ich demnächst dazu komme. Und wenn, dann seht ihr es dann bei uns im Gartenblock, ne? Vielleicht so ein Foto, wenn. Aber jetzt sind wir erstmal wieder bei den Tulpen, glaube ich. Ja, das Erzeugerland Nummer 1 sind, glaube ich, die Niederlande, aber ursprünglich kommen die Tulpen ja ganz woanders her.
Ja, ehemals Persien, so die Ecke, ne? Aber die ganze Ecke da, Iran, Irak, Türkei, da kommen die Tulpen ursprünglich her. Und bei den niederländisch gezogenen Tulpen ist das so, damit eine Tulpenzwiebel eine große Blüte macht, wird die im Prinzip über einige Jahre am Blühen gehindert. Das heißt, die werden eingepflanzt, dann kommen die raus und wenn die in Knospe sind, dann werden die abgeschnitten. Und dann merkt die Zwiebel, oh, in diesem Jahr kann ich nicht blühen, aber ich habe ja meine Blätter noch, ich kann Photosynthese machen und dann stecke ich natürlich das Ganze, was ich jetzt über die Photosynthese, die ganze Energie, die ich kriege, die stecke ich jetzt noch in die Zwiebel, die mache ich noch dicker. Na, und dann ist sie im nächsten Jahr natürlich noch größer und bei einer Tulpenzwiebel ist es wirklich so, es ist eine Zwiebel und die profitiert dann im Prinzip von der Dicke. Deswegen sind die großen Tulpenzwiebeln auch immer teurer als die kleinen, weil die mehrere Jahre im Feld stehen und das kostet natürlich Arbeit und Zeit und deswegen ist das halt so. Und diese Tulpenzwiebel, die kann also über mehrere Jahre dann am Blühen gehindert werden und wenn die dann einmal blüht, dann wird die richtig schön groß, ne? Also die Blüte. Aber sie wird dann im nächsten Jahr nicht mehr ganz so groß und im dritten Jahr kommt sie vielleicht noch, aber dann ist auch Sense mit dieser Hochzucht-Tulpenzwiebel.
Wenn wir schon über teure Tulpenzwiebeln sprechen, dann muss ich ja sagen, ich habe gelesen, dass im 17. Jahrhundert in den Niederlanden Tulpenzwiebeln einen unheimlichen Wert hatten. Also die wurden gehandelt und getauscht. Da sind manchmal Häuser für draufgegangen, für eine Zwiebel. Und besonders beliebt waren dann die Tulpen, die so eine ja geflammte Blüte hatten, also wo die Farben so ineinander verlaufen sind. Was diejenigen, die damit gehandelt haben, aber gar nicht wussten, die waren krank, genau. Und dann ist das irgendwann ja offenkundig geworden. Und was ist dann passiert? Der ganze Tulpenhype ist
In den Keller gegangen.
Richtig. Ja, also ich fand das brennend interessant.
Das ist übrigens der erste Börsencrash der Geschichte gewesen. Ne? Die haben sich also gegenseitig hochgeschaukelt und es ist für eine Zwiebel tatsächlich ein ganzes Haus bezahlt worden. Die Tulpen, die sind nicht kaputt gegangen, weil sie krank waren, sondern einfach, sie wurden dann billiger, ne? Und dann ist irgendwann der Markt zusammengebrochen, weil sich jeder eine Tulpenzwiebel dann leisten konnte. Diese kranken Tulpen, das sind die geflammten, die sogenannten Rembrandt-Tulpen auch, wenn man da mal drauf achtet, wenn man die im Geschäft so sieht. Es gibt so eine Sorte, die heißt Rembrandt-Tulpe, die ist so geflammt. Die sind mit einem Virus infiziert. Und Viren ist ja so, die bleiben im Körper. Ne? Und wenn die Zwiebel vegetativ weiter vermehrt wird, dann wird die auch gleich wieder diese geflammte Farbe haben. Also das ist gewollt so. Das tut der Tulpe nichts, ne? Aber sie hat halt diese Ausfärbung. Sie ist dann rot-gelb geflammt oder es gibt auch weiß-rot geflammte. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Aber die sind im Prinzip vom Virus infiziert. Die sind eigentlich krank, aber sie gehen nicht daran kaputt.
Na, dann ist es ja doch noch ein kleiner Trost. Okay, dann gucken wir noch ein bisschen weiter rum und uns fällt dann die gelbe Vorfrühlingsiris ein. Claudia, wäre das noch der richtige Zeitpunkt?
Die kann man auf jeden Fall pflanzen. Die Pflanzzeit geht so ab September los, Mitte September. Da kommen die Sachen auch ins Sortiment, dann kann man die kaufen. Man kann sie aber bis in den Dezember hinein pflanzen. Ich habe auch schon welche im Januar oder Februar gepflanzt, geht auch. Aber diese später gepflanzten Zwiebeln, die kommen natürlich im ersten Jahr auch dann ein bisschen später, weil die ein bisschen länger brauchen, bis sie groß werden. Aber wenn sie dann einmal überwintern, im übernächsten Jahr dann eigentlich, ne, dann kommen sie zur vorgegebenen Zeit.
Klassisch sind ja Krokusse noch und Narzissen. Gibt es da irgendwas Besonderes zu?
Ja, Krokusse, da gibt es verschiedene Arten und es gibt Hybride. Die frühesten Krokusse sind die Elfenkrokusse und die sind eigentlich immer fast nur so lila-rosa. Es gibt auch eine weiße Form. Und dann gibt es die sogenannten botanischen Krokusse, da gehört der Elfenkrokus auch mit dazu, das ist der Crocus thomasianus. Und dann gibt es den Crocus chrysanthus, das ist eigentlich so die bekannteste Art an botanischen Krokussen. Die haben alle möglichen Farben, nur eins kommt bei den Frühblühern nicht vor, zumindest nicht bei Krokussen, Tulpen und Narzissen und das ist die Farbe blau. Blau oder lila, die gibt es nicht. Also gelb, orange, weiß und violett, ja. Aber kein Blau.
So, ich würde sagen, wir haben jetzt ganz viel theoretisch über die Frühblüher gesprochen. Es ist Zeit fürs Buddeln, oder?
Genau, jetzt holen wir uns den vorhin angesprochenen Kälteschock selbst mal und gehen raus in den Garten von Claudia.
Aber meinst du, wir blühen dann nächstes Jahr auch richtig schön nach dem Kälteschock? Wir können auch Eis baden, das bringt bestimmt auch was. Okay, weiter zu den Frühblühern. So, unser erstes Projekt ist, wir wollen mehrere Arten sogar in einen Kübel pflanzen. Claudia, was haben wir vor?
Ja, wir machen das mit der sogenannten Sandwich-Technik. Da werden drei verschiedene Zwiebelarten übereinander gepflanzt. Und die, die am tiefsten sind, die kommen nach unten. Und darüber kommen dann die, die so mittelhoch sind und die ganz kleinen, die kommen dann ganz nach oben und dann wird Erde drüber gemacht. Und das kann man im Prinzip entweder dann in die Erde eingraben über Winter oder erstmal stehen lassen, dass der Frost drüber geht und dann ins Gewächshaus stellen, in ein Kaltgewächshaus stellen. Dann haben die ein bisschen Vorsprung fürs nächste Jahr und dann hat man im nächsten Frühjahr im Prinzip bunten Blumentopf auf, kann man auf die Terrasse stellen oder an den Hauseingang. Aber die vorgezogenen müssen natürlich dann, wenn es wirklich kalt wird, ein bisschen geschützt werden.
Das heißt, was pflanzen wir jetzt hier rein?
In der Regel mache ich das immer so, dass ich Tulpen nehme, Narzissen und oben Krokusse. Bei Krokussen, da kann man auch nachher hier die Blausternchen nehmen. Bloß bei Krokussen ist es so, wenn man die frühen nimmt, ich nehme auch frühe Tulpen, dann kommen die fast hintereinander, ne? Also kurz hintereinander. Dann sind die von der Blütezeit her besser, weil die Blausternchen, die kommen erst sehr spät. Und dann ist der Topf dann halt nicht mehr so schön. Also am besten ist wirklich Tulpe, eine frühe Narzisse. Das sind die kleinen Narzissen, die Mini-Narzissen. Minnow oder Tete-a-Tete oder da gibt es noch ganz viele verschiedene Arten. Die sind kleinblütig und die haben auch kleinere Zwiebeln. Die kommen dann praktisch über die Tulpen und ganz oben kommen dann die Krokusse und dann nehme ich dann auch die botanischen Krokusse.
Und das blüht dann zusammen oder alles schön nacheinander?
Das kommt auf die Witterung an und was für Pflanzen es sind. Also normalerweise kommt es kurz hintereinander. Es kann auch passieren, wenn die Witterung gut ist, dass zwei oder manchmal auch drei gleichzeitig blühen. Das ist aber selten.
Gut, wir haben jetzt hier einen Tontopf. Hört man, glaube ich, ne? Ich würde mal sagen, von der Größe wie so ein 10 Liter Wassereimer so ungefähr.
Genau, also 10 Liter sollte er schon haben, wenn man da ein bisschen was reinpflanzt. In der Regel sind das immer so 7 bis 8 Tulpen und 10 Mini-Narzissen und von den Krokussen können es auch 15, 12 oder 15 sein, die dann da reinpassen.
Und wie das immer so ist, so ein Topf hat auch ein Abzugsloch und da kommt erstmal eine Tonscherbe drüber, damit nicht alles unten rauspurzelt und rausläuft, sondern dann nur das Wasser, das Überschüssige, dann ablaufen kann.
Genau, das sollte ablaufen und man sollte natürlich über Winter, wenn der Topf ebenerdig ist, ihn ein bisschen höher stellen, also irgendwie einen Sockel. Also ich mache das immer so, dass ich so kleine Tonröhrchen habe, die ich da drunter stelle. Das ist genauso wie im Sommer mit den Kübelpflanzen. Die mögen auch nicht direkt im Wasser stehen, ne? Also keinen Untersetzer drunter und ein bisschen höher stellen, da reicht es. Also mein Mann hat so Fliesenreste, so, die stelle ich dann so praktisch unten drunter und dass das Wasser abziehen kann. Das ist ganz wichtig.
Okay, dann Tonscherbe rein. Step 1 ist erledigt. Sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt geht's weiter mit dem Substrat. Das ist jetzt einfach irgendwie Blumenerde?
Das ist ein Gemisch von mir. Und zwar ist das ein Teil Gartenerde, ein Teil Blumenerde und ein Teil Kompostgesiebter. Und da habe ich auch noch ein bisschen organischen Dünger drin. Düngen braucht man es eigentlich beim ersten Einpflanzen nicht. Gedüngt wird erst, wenn nachher die grünen Blätter raus sind. Dann braucht die Pflanze Dünger.
Jetzt wird aus dem Kübel rein in den Pflanztopf geschüttet. Ungefähr halb voll, sagt Claudia. So, noch ein bisschen mit der Hand ausstreichen und verteilen.
Das ist natürlich jetzt sehr trocken. Wenn ich das nachher fertig habe, ich könnte jetzt auch Wasser drauf gießen, werde ich auch machen. Die Erde ist sehr trocken. Ich würde die schon mal ein bisschen feucht machen.
So, das Wasser sickert jetzt langsam in die Erde rein. Jetzt haben wir noch so Teichatmosphäre da drin. Jetzt hat Claudia aus der Tüte eine Blumenzwiebel herausgeholt. Das ist nochmal eine Tulpe, glaube ich.
Tulpe, ja. Und man sieht, die ist ungefähr fast 4 bis 5 Zentimeter hoch. Und sie sollte dann 10 Zentimeter tief in den Boden. Also immer doppelte Zwiebelhöhe sollten die Pflanzen rein in die Erde.
Jetzt also rein in das noch etwas überschwemmte Töpfchen. Aber das zieht ja nach unten weg, das Wasser.
Das stört eben nicht. Jetzt muss ich die nur schön groß gleichmäßig da rein setzen. So, einen noch in die Mitte. So.
Und jetzt mache ich die so hoch zu, bis die Zwiebel nicht mehr zu sehen ist. Und dann kommt die nächste Lage.
Gut, und wie immer gibt es Fotos von dem, was wir hier machen, bei uns im Gartenblog zu sehen. Dann könnt ihr das auch ganz exakt so nachmachen, wenn ihr möchtet. So, oben nochmal eine schöne Fuhre Substrat drauf. Die Tulpenzwiebeln sind verschwunden, sind untergegangen sozusagen.
Aber ich muss jetzt Nachschub holen. Der Eimer reicht nicht. Ich hole nochmal Nachschub. Die Erde hat das gut aufgenommen. Ein bisschen tue ich noch drauf. Zumindest die nächste. Die soll ja nicht gleich auf die Tulpe treffen. Muss ein bisschen Zwischenraum noch dazwischen sein. So, jetzt kommen die Narzissen.
Jetzt haben wir die Narzissenzwiebeln. Die sehen so ein bisschen anders aus als die Tulpenzwiebeln. Die sehen so doppelt aus.
Ja, deswegen heißen die auch Doppelnasen. Das ist manchmal ist es sogar auf den Tüten aufgedruckt, die Doppelnase. Das ist bei den Narzissen, gerade bei diesen holländischen Trompetenmeistern, also die, die dann um Ostern rumblühen, die haben meistens Doppelnasen. Das ist immer eine Mutterzwiebel und eine Tochterzwiebel. Die sind noch zusammen und deswegen heißen die Doppelnasen. Also da kommen jetzt zwei Pflanzen raus. Und bei diesen, bei den Minis, da hat man manchmal sogar eine Mutterzwiebel und zwei Tochterzwiebeln. Also da sind immer mehrere praktisch an so einer Zwiebel mit dran. Die kann man auch auseinanderbrechen. Wenn man sie auseinanderbricht, kann man sie auch einzeln pflanzen. Aber man lässt sie in der Regel immer so zusammen.
Wir lassen mal Mutter- und Tochterzwiebel erst nochmal schön beieinander. Und die kommen jetzt so auf die Tulpen sozusagen oben drauf, so ein bisschen reingeschoben.
Außen, weil ich die Tulpen mehr in der Mitte habe, mache ich die ein bisschen außen. 3 Stück tue ich auch in die Mitte. Die kleineren.
Aber wenn die Tulpe von oben hochkommt und merkt, da ist schon eine Zwiebel über mir, dann biegt die so ein bisschen ab.
Die gehen aneinander vorbei. Also das ist in der Natur ja auch so. Die stören sich gegenseitig nicht. So.
Dann ist die zweite Etage jetzt befüllt und bewohnt. Jetzt kommt Nummer 3. Erstmal wieder aus dem großen Kübel Erde drauf. Alles ist weg, nichts mehr zu sehen.
Jetzt habe ich die nächste Lage drauf. Das ist jetzt schon relativ dicht unter der Oberfläche.
Also am Topfrand, ziemlich dicht, jawohl. Und da kommen jetzt...
Krokusse. Wo habe ich sie?
Die Krokusse werden verzweifelt gesucht. Die Krokusse hatten noch keinen Bock auf die Kälte. Die sind ja auch kleiner, da kann dann so ein Dutzend vielleicht.
Ja, ich habe hier einmal 12 und hier sind 15 drin. Die passen also in den Durchmesser ganz gut rein. Und zwar werde ich die weißen in die Mitte pflanzen und die botanischen gelben, die kommen außenrum.
Oh, ich kann mir das schon richtig vorstellen, wie das aussieht, Martina. Ein toll bepflanzter Blumentopf mit herrlichen roten Tulpen, gelben Krokussen und was wir noch alles da drin haben.
Ja, ich bin sehr gespannt. Claudia, du musst berichten, was dabei rauskommt. Aber bei dir bestimmt wird das alles funktionieren. Bei mir sind noch nie Narzissen im Topf was geworden. Ich weiß leider nicht, warum. Hat noch nie geklappt.
Ja, dann hörst du dir einfach nochmal die Folge an und dann weißt du es hinterher.
Genau, vielleicht klappt es ja diesmal. Und ich habe gerade schon gesagt, ich werde das auf jeden Fall alles nachpflanzen. Ich möchte auch einen Sandwich-Topf.
Jawohl. So, jetzt sind die Krokusse so fast auch schon wieder verschwunden in der Erde. Wie viel hast du da jetzt reingesetzt?
Da sind jetzt erstmal die 12 weißen und jetzt außenrum kommen jetzt die gelben. Ein Ring gelbe drumrum. Die kommen nach außen. Und zwar beim Krokus, das ist übrigens keine Zwiebel, sondern eine Knolle, kann man daran erkennen, dass eine Zwiebel hat im Prinzip nur einen Stiel und eine Blüte dran. Am Stiel können mehrere Blüten hängen, aber eigentlich nur immer einen Stiel. Beim Krokus ist das so, wenn der austreibt, der hat mehrere Vegetationszonen, also da können mehrere Stiele rauskommen. Deswegen ist es eine Knolle und keine Zwiebel. So, schön gleichmäßig verteilen hier. Einmal außenrum noch ein bisschen eindrücken, dass sie nicht direkt unter der Oberfläche stehen. Die sind ja relativ hoch, oben im Topf. So, da noch einer. Hier ist noch, das ist auch noch der gelbe. So gleichmäßig ist das in der Natur auch nicht. So, jetzt kommt der Rest im Prinzip oben drauf.
Restliche Erde, jetzt werden sie schon zugedeckt und schlummern noch ein bisschen und kommen aber dann spätestens im Februar, März dann rausgeschossen.
Ja, geschossen nicht, aber so langsam und allmählich, weil es ist ja noch nicht kalt. Ne? Jetzt gieße ich, weil die Erde sehr trocken ist, noch einmal oben an.
Ja, aber ordentlich.
Das muss schon feucht sein, sonst bilden die keine Wurzeln. Also die bilden jetzt im Prinzip noch ihre Wurzeln aus, wissen aber, dass sie noch nicht rauskommen sollen. Dazu brauchen sie dann erstmal den Frost.
So, und was passiert jetzt mit diesem Kübel den Winter über? Wir haben schon gesagt, klar, man kann ihn einbuddeln, da muss man sich gar nicht drum kümmern. Aber wenn ich ihn jetzt draußen auf dem Balkon oder auf der Terrasse stehen lasse, worauf muss ich achten? Das Problem ist ja nicht unbedingt, dass die Sachen erfrieren, das Problem ist eher, dass sie vertrocknen.
Genau so ist das. Wenn ich einen Kunststofftopf nehme, dann ist die Gefahr erstmal schon mal nicht so groß, weil seitlich keine Feuchtigkeit rausgeht. Ne? Habe ich einen Tontopf wie hier, dann sollte ich ihn entweder, wie gesagt, wenn ich eingraben oder halt dann außen mit Sackleinen oder am besten ist diese Noppenfolie, die man öfter mal so dazu kriegt, wenn man irgendwas bestellt, einfach einmal außen drum rum. Das vermindert die Verdunstung und ab und zu mal mit dem Finger rein und die Erde sollte leicht feucht sein, nur leicht. Nass darf nicht sein, wenn man es zu nass macht, dann können die Zwiebeln über Winter auch vergammeln. Ne? Die matschen dann und dann kommen sie natürlich nicht hoch.
Okay, das heißt leicht feuchte Erde, dann warten wir auf das frühe Frühjahr, dann kommt das alles schön raus und blüht. Und was passiert dann? Weil vielleicht brauche ich den Topf ja noch für Gemüse oder für andere Blumen im nächsten Jahr. Was mache ich, wenn das alles gerade so verblüht ist?
Bei dem Sandwich ist das überhaupt kein großes Problem. Dadurch, dass die Wurzeln alle miteinander verwurzelt sind, auch die drei verschiedenen Lagen, den kann man so, wie er ist, kann man ihn aus dem Topf rausnehmen und irgendwo ins Freie pflanzen. Im nächsten Jahr blüht er als Sandwich im Prinzip dann im Freien. Aber er braucht dann praktisch mehr Erde und frische Erde. Eigentlich macht man es direkt nach der Blüte, weil die Pflanze will ja noch über die Photosynthese Nährstoffe haben und da ist im Topf zu wenig drin. Also wenn der abgeblüht ist und dann das Grüne rauskommt oder das Grüne drin, dann wird er im Prinzip schon in die Erde gepflanzt.
Und wenn ich jetzt keine Erde habe, wenn ich nur meinen Balkon habe?
Dann lasse ich den Topf einfach stehen und gehe dann mit Dünger drüber. Dann braucht ihr ein bisschen Dünger. Man kann einen feinen organischen Dünger nehmen, also Hornmehl zum Beispiel wäre geeignet, das muss man aber dann ein bisschen einarbeiten. Man kann auch Flüssigdünger nehmen, ne? Im Topf ist es ja überhaupt kein Problem, hat man ja bei den Kübelpflanzen im Sommer auch. Und erst wenn er trocken ist, dann wird er irgendwo hingestellt, wo er nicht nass wird, wo er übersommern kann, und er sollte trocken dann übersommern. Und im Herbst kann man ihn dann im Prinzip wieder reinholen und versuchen, ihn noch ein zweites Mal zum Blühen zu bringen. Aber man soll da nicht enttäuscht sein, dass die Pflanzen nicht mehr so groß werden, weil die Erde im Prinzip verbraucht ist, ne? Und dann ist es besser, man pflanzt so einen Sandwich-Topf nach der ersten Blüte gleich direkt in die Erde.
Kann ich denn auch versuchen, wenn ich wirklich jetzt keinen Platz habe, die Sachen von, also die einzelnen Zwiebeln wieder voneinander zu trennen und ohne Erde irgendwo einzulagern, damit ich die nochmal nutzen kann, aber trotzdem vielleicht an meinen Topf komme?
Das kannst du machen, ja, das geht. Also wenn dann nachher alles gelb geworden ist, dann haben die ja praktisch ihr Wachstum eingestellt und dann kannst du sie rausnehmen. Das machen die in der Zwiebelvermehrung ja genauso, ne? Die werden dann rausgenommen, irgendwo trocken und kühl gelagert. Kühl ist wichtig und trocken auch, damit sie nicht noch wieder versuchen auszutreiben. Und dann pflanzt du sie im Herbst wieder ein. Bloß die Zwiebeln werden natürlich nicht ganz so groß sein wie die, die du gekauft hast. Weil im Topf ist praktisch die Nährstoffmenge begrenzt.
So, und jetzt eine allerletzte Frage, aber das bezieht sich auch, das können wir übertragen auf die Zwiebeln, die wir gleich in den normalen Garten pflanzen. Ich buddel die Zwiebel ein, vielleicht auch, was ich geschenkt bekommen habe, Narzissen oder aus dem Sandwich-Topf. Kann ich da drüber dann noch was anderes pflanzen? Oder ist das für immer und ewig meine Stelle mit Blumenzwiebeln und da kann nichts anderes mehr wachsen?
Du kannst Sommerblumen zum Beispiel drüber sehen, ne? Und zwar macht sich das sehr gut, wenn du das draußen hast, also eine Tulpe oder eine Narzisse, die dann grün rauskommt. Da kannst du im Prinzip in dieses Grün einfach Sommerblumen reinsehen. Die sind dann praktisch in dem Grün der Zwiebelblumen, sind die so ein bisschen geschützt, ne? Also es trocknet nicht so schnell aus. Es ist auch nicht so hartes Licht, weil die sind ja so im Halbschatten. Und die vertragen sich, weil die einen wachsen ja im Frühling und die anderen dann erst im Sommer. Aber das sollte man natürlich dann nicht im Topf machen. Also draußen kann man das wunderbar machen. Da kann man also praktisch in so einen Tulpentuff, den man über hat, wenn der dann hochkommt und grün ist, kann man da wunderbar eine Sommerblume reinpflanzen. Zum Beispiel hier diese Jungfrau im Grünen oder irgendwas anderes Niedriges, was schnell hochkommt, und kann dann praktisch das nutzen, dass sie da so ein bisschen geschützt hochkommen können.
So, jetzt geht es weiter mit dem Setzen von Blumenzwiebeln direkt in das Beet. Claudia, was ist da zu beachten?
Also erstmal nehme ich da nur Narzissen, weil alle anderen werden von den Wühlmäusen sehr gerne gefressen. Die setze ich dann lieber in einen großen Blumentopf und senke den dann in die Erde ein, damit die Wühlmäuse nicht drankommen. Man kann es auch mit Draht machen, aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig.
Also mit Draht machen heißt, gibt es so kleine Körbe, die man kaufen oder sich selber basteln kann aus feinmaschigem Drahtgeflecht, und dann werden die Zwiebeln da so ein bisschen mit ummantelt und dann erst in den Boden gebracht.
Die werden im Prinzip zylindrisch gemacht, ne? Also die werden aus Draht zylindrisch geformt, müssen aber unten den Boden drin haben aus Draht. Die bleiben aber nach oben offen und die werden ebenerdig eingepflanzt, also so, dass der Draht gerade nicht zu sehen ist. Und das macht man oben nicht enger, man lässt es einfach offen, weil die Wühlmäuse gehen in der Regel im Winter immer nur von unten dran an die Pflanzen. Also von oben gehen die nicht, in der Regel nicht rein. Und da sind die dann geschützt drin. Da kommt die Wühlmaus nicht ran. Und die Pflanzen hindert es auch nicht, weil die Wurzeln können da locker durchwachsen. Im nächsten Jahr kommen dann auch die Tochterzwiebeln, auch die gehen, und irgendwann gehen sie dann aus dem Draht raus. Und wenn es dann nachher so viele sind, dann Wühlmäuse richten dann auch keinen großen Schaden mehr an.
Okay, wir gehen jetzt in die Hocke, damit wir auch mit der Schaufel gut in den Gartenboden kommen.
Wichtig ist, dass man unten ein bisschen auflockert, dass man die Zwiebeln reindrücken kann. Und hier mache ich jetzt einfach so ein Loch, wo die nacheinander alle reinpassen. So, und jetzt kann man hier im Prinzip mit dem Dreizack nochmal das so ein bisschen auflockern.
Also den Boden so ein bisschen aufrauen.
Den Boden unten ein bisschen auflockern, dass man die Zwiebeln da reinsteckt, dann haben die ein bisschen Halt. So, und jetzt habe ich, wie viel habe ich hier? 2, 4, 6, 8. Dann mache ich das so, dass ich hier so 3 diagonal setze und die anderen dann im Prinzip so dazwischen. Da steht auf den Packungen immer drauf 10 cm Abstand.
Haben wir hier aber nicht ganz eingehalten.
Das sieht auch doof aus. Also erstmal hat man den Platz nicht. Und man kann die dichter pflanzen. Wenn die nachher ihre Tochterzwiebeln bilden, dann gehen die sowieso nach außen, wenn man die jetzt wachsen lässt. Ne?
Also die haben nichts dagegen, so ein bisschen kuschelig zu stehen.
Im ersten Jahr ist das kein Problem. Und nachher, wenn es eng wird, in der freien Natur haben sie ja Platz, nach draußen dann zu gehen. Also die Tochterzwiebeln, die werden dann sich eher nach draußen orientieren.
Gut, die Zwiebeln sind jetzt also eng an eng da drin in dem kleinen Löchlein. Und jetzt wird es richtig kompliziert. Jetzt kommt nur noch der Gartenboden wieder drauf.
Ja. Mehr ist das eigentlich auch nicht. Wer unbedingt Depotdünger reinmachen will, der kann ein bisschen Hornspäne drüber machen. Das ist ein Dünger, der erst im nächsten Jahr dann so richtig zur Geltung kommt. Man kann aber auch im nächsten Jahr, wenn es grün wird, und zwar nur, wenn es grün ist, dann kann man düngen.
Okay, dann machen wir das jetzt schön fachfraulich zu. Mit beiden Händen wird zugegriffen und die Erde wieder drüber geworfen. Etwas angedrückt. Warum andrücken?
Das ist der Erdschluss.
Jawohl, das haben wir jetzt wirklich gelernt. Samen und auch Zwiebeln und alles, was in den Boden kommt, braucht Erdschluss.
Genau, so. Und jetzt müssen wir nur noch Geduld haben.
Die haben wir, Martina, oder?
Ja, du ja, ich nicht, aber ich lerne und übe mich in Geduld.
Okay, dann, ja, war es das auch schon wieder mit einer Folge aus unserer Reihe Alles Möhre oder was? Und zwar ging es ja heute um Blumenzwiebeln. Diese kleinen Wunderwerke haben es ja wirklich in sich und gehören, wie ich finde, tatsächlich in jeden Garten oder auch auf jeden Balkon oder auf jede Terrasse im Kübel.
Absolut. Und schreibt uns gerne, was ihr schon alles gepflanzt habt oder was ihr euch noch vornehmt zu pflanzen. Und wenn ihr Fotos habt, schickt es uns gerne. Wir freuen uns immer über euren Input und über eure Garten- und Gärtnererfahrung, Gärtnerinnenerfahrung.
Und die Adresse ist ganz einfach, garten@ndr.de. Da sitzen wir sozusagen und warten auf all das, was von euch kommt.
Wir freuen uns auch immer über Inspiration. Also wenn ihr zum Beispiel auch ein Thema habt, was ihr gerne mal besprochen haben wollt, auch immer her damit.
Ja, und über ein Abo freuen wir uns auch ständig, wenn jemand da klickt.
Immer. Immer, immer. Natürlich. Die nächste Folge von Alles Möhre oder was, die gibt es ja dann schon in 2 Wochen in der ARD Audiothek. Da könnt ihr euch drauf freuen und damit kommt ihr dann ja auch gut und vielleicht auch ein bisschen besser durch die jetzt etwas kürzer werdenden Tage. Aber im Herbst und im Winter, da kann einem ja schon mal die Decke ein bisschen auf den Kopf fallen. Und der eine oder die andere hängt dann so ein bisschen durch. Ich gestehe, ich gehöre auch dazu. Wenn jetzt so früh dunkel wird, das ist echt nicht meins. Tageslichtlampen, die sollen ja helfen, besser gelaunt und gesünder durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. Allerdings ist die Studienlage dazu noch nicht so richtig gut. Tageslichtlampen, was bringen die? So heißt deshalb eine Folge von Quarks Daily, der Podcast, findet ihr auch in der ARD Audiothek. Und ansonsten ist unser Ratschlag natürlich, rausgehen in den Garten, Blumenzwiebeln pflanzen, dann geht es einem auf jeden Fall schon mal besser.
Ja, und die Tageslichtlampe, die uns gerade leuchtet, das ist die Sonne. Die steht hier so schön hinter uns am Himmel. Der ist ja azurblau und oh, das tut richtig gut.
Heute konservier es für dich, Ralf. Es wird andere Tage geben.
So, Martina, und es heißt auf Wiedersehen sagen.
Das war's für heute. Ciao, miau.
Jawohl. Ralf Walter, Redakteur beim NDR.
Und Martina wird Redakteurin beim NDR.
Sagen auf Wiedersehen. Hört gerne rein. Martina hat es ja schon angedeutet. Wir haben ganz viele Folgen von Alles Möhre für euch schon im Speicher sozusagen in der ARD Audiothek. Klickt da gerne euch durch, denn die Tage werden kürzer. Man hat mehr Zeit zum Hören. Und wie immer am Ende wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Gerne jetzt auch mit Zwiebelpflanzen und schaltet unbedingt wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.